Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und heute aus Bautzen, live aus Bautzen, aus einer Stadt, die mit Ausländerfeindlichkeit Schlagzeilen gemacht hat, aber jetzt etwas dagegen tun will mit Kultur, mit kulturellen Initiativen unter dem Motto Wann, wenn nicht jetzt. Das ist eine Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Akteuren, von kulturellen Akteuren, die für eine vielfältige und offene Gesellschaft stehen. Und heute und gestern war hier einiges los in dieser sehr schönen Stadt im Osten Sachsens. Es wird auch noch weitergehen. Es geht dann nach Gera, nach Cottbus, nach Mönchenberg, Annaberg-Buchholz, Grimma, Mühlhausen, viele andere Orte. Und wir haben uns hier für Bautzen entschieden, weil hier viele kulturelle Akteure, Theaterleute, Kunstleute, Musikmenschen unterwegs sind, um eben ein anderes Signal auszusenden von dieser Stadt. Und es geht uns nicht nur um Bautzen, es geht uns auch um Johann Kresnik, den legendären Choreografen, an den wir erinnern in dieser Stunde hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Und wir gehen, einen größeren Kontrast könnte es vielleicht gar nicht geben, zu Bautzen, zum Osten Sachsen, nach Salzburg, zu den Salzburger Festspielen, wo heute die wohl wichtigste Premiere dieser Salzburger Festspiele stattfand. Auch dort werden wir sein. Und heute waren wir unterwegs in der Stadt, zum Beispiel auf dem Kornmarkt, einem Platz, der vor einiger Zeit Schlagzeilen gemacht hat mit ausländerfeindlichen Attacken und heute aber ein Ort für Konzerte war, für Workshops, für Diskussionen, unter anderem Paul Geigerzähler, der heute dann aufgetreten ist mit einem sorbischen Sauflied.
Palenz, Palenz, der Derby, Peter Birch. Palenz, Palenz, der Derby, Peter Birch. Durch animam Palenza, Tommy Bolli, Futrova. Palenz, Palenz, der Derby, Peter Birch. Dankeschön, Giacomo.
Um die Vielfalt sorbischer Kultur geht es uns auch in dieser Stunde, denn die ist sehr viel größer, diese Vielfalt, als man sich vielleicht denken könnte. Bis übrigens hin auch zu einem sorbischen Heavy-Metal-Festival. Das alles wollen wir auch besprechen. Es ist ja eine zweisprachige Gegend hier, sorbisch und deutsch. Die kleine Minderheit von etwa 80.000 Sorben ist hier in Bautzen relativ stark vertreten. Und die Bandbreite an diesem Wochenende ist sowieso sehr groß gewesen in der Stadt. Wir haben ja hier das deutsch-sorbische Volkstheater mit mehreren verschiedenen Spielstätten. Unter anderem oben auf der Ortenburg gibt es das Burgtheater, die Spielstätte des Burgtheaters. Man findet immer im Sommer Open-Air-Theater statt und dieses Mal am kürzeren Ende der Sonnenallee. Dieses Stück von Thomas Brustig, was ja auch schon verfilmt worden ist und wo es ja eben um Berlin-Treptow auf der falschen Seite der Mauer geht, wenn man so will, um die späten 70er Jahre, um das Großwerden dort mit viel Musik. Songs, mit denen Menschen in den 70er Jahren groß geworden sind. Songs aus dem Osten, Songs aus dem Westen, Songs aus der großen, weiten Welt, das bei diesem Open-Air-Theater vom deutsch-sorbischen Volkstheater, inszeniert von Lutz Hillmann, dem Intendanten persönlich, der mir bei mir steht hier, den wir gleich im Gespräch haben werden. Aber wir haben uns auch im Laufe des Tages umgehört, wie wichtig überhaupt Kultur, welche Rolle sie spielen kann eigentlich bei der Veränderung auch der Atmosphäre in einer Stadtgesellschaft. Also wie wichtig ist Kultur hier in Bautzen?
Ich würde sagen, Kultur ist die Basis eines respektvollen Umgangs miteinander. Und genau das ist das, worum es heute auch hier geht in Bautzen.
Ich würde sagen, so Orte wie das hier, das sind ja immer die Orte, wo Menschen irgendwie zusammenkommen und sich über Kultur dann auch irgendwie verständigen. Und nicht nur über die Kultur, sondern halt auch über andere Themen. Und deshalb würde ich sagen, ist Kultur und dass es Kultur, ein freies Kulturangebot gibt, total wichtig.
Ich würde sagen, dass zu jeder Kultur auch eine Subkultur gehört. Und die finde ich besonders interessant und noch fast wichtiger als Kultur selber.
Also in meiner Sicht ist Kultur, was den Menschen prägt.
Ich bin halt irgendwann in Subkultur reingeraten und das hat mir einfach eine Weltoffenheit verschafft und mein Blickfeld weiter geöffnet.
Und das ist das, was wir ausdrücken können und wie wir die Welt sehen und wie wir uns austauschen, das ist Kultur. Insofern ohne Kultur gibt es gar kein Menschsein.
Diese Stimme haben wir heute eingefangen, also in Bautzen auf dem Kornmarkt, wenige Meter von hier entfernt. Wir sind jetzt hier live um 23:09 Uhr, um genau zu sein, vor dem Jugendclub Koti, wo, ja, wenn man so will, die Aftershow-Aktivitäten dieses Tages stattfinden. Wann, wenn nicht jetzt, dieses Treffens von zivilgesellschaftlichen und kulturellen Akteuren. Und wir kommen nochmal zurück zur Sonnenallee. Und da gibt es ja eine zentrale Figur, natürlich auch bei diesem Open-Air-Theater.
Ich heiße Michael Kubisch und ich habe hier mal gewohnt. Wenn ich irgendwo auswärts erzählte, wo genau, löste das immer friedfertige, ja, sentimentale Regungen aus. Sogar bei feindseligen Sachsen funktionierte das echt. Ich lebte am kürzeren Ende der Sonnenallee und es war geil.
Klare Ansage, würde ich sagen, von der Hauptfigur aus diesem Open-Air-Theater, aus diesem, ja, fast schon Musical, muss man sagen, inszeniert, wie gesagt, von Lutz Hillmann, dem Intendanten des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters, der uns jetzt hier bei uns steht. Schönen guten Abend, Herr Hillmann.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind hier bei uns bei Fazit der Kultur vom Tage. Und ich meine, wir sind jetzt im 30. Jahr der Friedlichen Revolution, das Jubiläumsjahr. Wir erleben aber gleichzeitig eine starke politische Spaltung. Es geht auch um Fragen von Heimat, von Identität, von Aufarbeitung von DDR-Geschichte. Was für ein DDR-Bild entsteht eigentlich bei dieser Inszenierung von Ihnen?
Naja, es war schon sehr wichtig uns allen, die wir daran gearbeitet haben, keine Ostalgie zu verbreiten und nicht so zu tun, als wenn das die heile Zeit gewesen ist, die da hinter uns liegt, sondern auch zu sagen, was da alles nicht gestimmt hat und wie beklemmend und wie bedrückend und unter welchen Zwängen man in dieser Zeit gewesen ist. Aber dennoch ist es ja von vielen, zum Beispiel auch von mir, die Jugend gewesen, wo man... Es war einfach eine geile Zeit, wo man geprägt ist, wo man verliebt gewesen ist, wo man die Musik gehört hat, wo man Freunde hatte, wo man vielleicht die wichtigsten, prägendsten Erlebnisse seines Lebens hatte. Und das gehört, das ist schon was wert. Das darf man sich auch nicht kaputt machen lassen. Und ich glaube, das ist ein Großteil auch Ursache für das, was wir jetzt etwas in dieser Gesellschaft gerade los ist. Es gibt da schon eine Verletzung, weil das nicht geachtet worden ist. Und das äußert sich natürlich dann auch wieder ganz extrem in so einer Ostalgie, in so einer, ja, Romantisierung der DDR. Und das wollte man nun absolut nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen, dass man das in der Differenziertheit gezeigt hat.
Aber es hat schon große Erfolge gefeiert. Ich glaube, das ist komplett ausverkauft. Läuft ja schon seit einiger Zeit. Jetzt am Wochenende sind die letzten Vorstellungen. Wir haben es auch sehen können, hier das Team, und haben gesehen, wirklich bis in die letzte Reihe alles ausverkauft. Dann wurde auch mitgeklatscht, mitgesungen. Die Leute standen auf. Diese Songs und diese Dialoge erzählen offenbar etwas von ihrem Leben, was vielleicht gefehlt hat. Ich meine, wir reden jetzt wirklich von weit zurückliegenden historischen Ereignissen. Wir reden von den späten 70er Jahren. Das ist verdammt lange her. Hat diese Aufarbeitung zu spät stattgefunden?
Ich glaube schon, dass es nicht vervollgenommen worden ist, vieles. Dass man immer von diesem Unrechtsstaat nur gesprochen hat und nicht davon geredet hat, dass es einem wirklich das Leben vieler Menschen gewesen ist. Und vielleicht, das ist auch meine These, wird man viel mehr geprägt unter Umständen, wo man unter Druck ist. Man muss viel mehr sich behaupten, man muss sich viel mehr auf sich selbst besinnen als in einer Gesellschaft oder in einer Welt, wo man keine Widerstände hat, wo man so alles machen kann. Und ich glaube, das hat viele Ostdeutsche schon geprägt. Es sind natürlich auch viele gewesen, denen es gefallen hat da in dieser Gesellschaft und die sich eingerichtet haben. Mir persönlich ist es nicht so gegangen.
Ja. Man könnte auch sagen, Kritiker könnten sagen, es könnte eine gewisse Verharmlosung auch vorliegen, wenn man so allzu so spielerisch auch mit der Mauer umgeht. Also sind dort auch Schauspieler, die als Grenzsoldaten auftreten, Polizisten, die kontrollieren. Es fallen sogar Schüsse. Also man sieht schon, dass das auch eine Diktatur und ein Regime war. Aber das alles vor diesem komödiantischen Hintergrund. Was würden Sie Kritikern sagen, die sagen, das ist zu verharmlosend?
Ja gut, diesen Vorwurf hat ja auch der Film von Hausmann, den er ja mit Brussig zusammen gemacht hat, schon bekommen. Ich halte das für Quatsch. Ich denke, jedes Thema, auch noch das ernsteste Thema, muss die Möglichkeit bieten, in eine lockere, ironische, hintersinnige, künstlerische Äußerung hervorzubringen. Ich finde, das ist ganz normal und gehört mit zur Kunst, zur Freiheit der Kunst, dass man mit solchen Themen auch umgehen kann. Und diese moralisierende Bewertung, die geht mir auf die Nerven.
Und welche Rolle spielt dabei die Frage der Identität und der Heimat? Also dieser Verortung hier in Bautzen im Osten Deutschlands mit der DDR-Geschichte. Welche Rolle spielt die für die politische Situation heutzutage? Auch zum Beispiel im Verhältnis zum Erstarken rechtspopulistischer Kräfte?
Sie haben ja vorhin in der Anmoderation gesagt, dass es sich um Heimat und um Identität dreht. Das sind ja zwei Begriffe, bei denen man schon mittlerweile vorsichtig sein muss, wenn man sie in den Mund nimmt, um nicht irgendwie in eine Ecke gestellt zu werden. Die sind sozusagen schon okkupiert durch andere Kräfte, die mir nicht gefallen. Deswegen will ich diese Begriffe eigentlich gerne benutzen, um sie wieder zurückzugewinnen und zu sagen, das sind gute Begriffe. Heimat ist ein guter Begriff. Und man kann stolz auf seine Heimat sein, ohne rechts zu sein. Und da will ich auch mit dazugehören, zu denen das so geht.
Lutz Lehmann ist also bei uns, der Regisseur. Ja, nicht nur dieses Sommer-Open-Airs des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters, sondern auch Intendant des gesamten Theaters und auch sonst Regisseur vieler anderer Stücke. Und klar, bei der Sonnenallee geht es natürlich auch um DDR-Geschichte, um Verortung auch der eigenen Biografie. Und es kann natürlich auch immer wieder Situationen geben, wo bestimmte Identitäten oder Heimatgefühle andere Menschen ausschließen. Zum Beispiel Annalena Schmidt, eine Historikerin aus Hessen, die seit 4 Jahren hier in Bautzen lebt, für die Grünen demnächst in den Stadtrat von Bautzen einziehen wird. Eine inzwischen sehr bekannte Person, auch überregional, die bei Twitter sehr aktiv ist und die oft auch den Finger in die Wunde legt, wenn es zum Beispiel um ausländerfeindliche Umtriebe in der Stadt geht, die sich damit auch nicht nur Freunde gemacht hat. Wir haben sie heute getroffen, kurz vor der Sendung, und sie eben gefragt nach diesem Gefühl des Zugezogenseins und des Ausgeschlossenseins.
Es ist schon auffällig, dass auch in Initiativen wie Bautzen bleibt bunt und so weiter in großen Teilen Menschen aktiv sind, die irgendwann zugezogen sind. Ich würde jetzt aber nicht behaupten wollen, dass alle, die hier immer gelebt haben, eher konservative rechte Weltansichten vertreten und nur die zugezogenen Menschen sich in den entsprechenden Initiativen betätigen, weil dort entsprechend eben auch Menschen tätig sind, die hier in der Region verwurzelt sind. Ich denke aber, das ist genau für die Menschen, die hierher gekommen sind und hier vielleicht nicht verwurzelt sind, genau die können hier aktiv werden, weil hier eben nicht die Risse durch die Familien vor Ort direkt gehen, weil die Menschen sich nicht mit einem Freundeskreis umgeben haben, mit dem sie seit Jahren schon sind, wo Risse durchgehen, wenn man sich entsprechend öffentlich dafür bekennt, dass man für Geflüchtete einsteht, dass man gegen rechtsextremes Gedankengut spricht. Und ich glaube, auch deshalb sind viele Menschen, die hier in Anführungsstrichen zugezogen sind, aktiv, weil sie auch Kontakt mit vielen Menschen hier aus der Region haben, die eben nicht öffentlich aktiv werden wollen und können, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben, um den familiären Frieden etc.
Aber inwieweit hat das wirklich etwas mit rechten oder linken Ansichten zu tun und inwieweit hat das mit Heimat oder Identität zu tun? Also mit tatsächlich vielleicht einer ostdeutschen Identität, einer sächsischen, dass man sich hier abgehängt fühlt, nicht wahrgenommen fühlt und wenn dann jemand aus dem Westen kommt, man sich das eben ungern erklären lässt, wie man hier zu leben hat.
Das ist, glaube ich, nicht ein Ding einer speziellen Identität hier vor Ort, eventuell allenfalls einer insgesamt ostdeutschen Identität, die aber jetzt nicht regionsspezifisch für Bautzen steht. Und natürlich trifft dies auf ältere Menschen zu, die durch einen entsprechenden, wahrscheinlich auch biografischen Bruch und die Nachwendezeit sich eventuell abgehängt fühlen und sich vielleicht auch minderwertig und von der Bundesregierung vor allem vergessen fühlen. Ich kann es jetzt, nachdem ich seit 4 Jahren ungefähr hier lebe, auch nachvollziehen, weil ich bin 1986 geboren, ich erinnere ein geteiltes Deutschland nicht. Für mich ist es aus dem Geschichtsunterricht. Ich habe jetzt aber hier in der Zeit, in der ich hier gelebt habe, gemerkt, dass es für die Menschen, die hier leben und vor allem auch die jüngeren Menschen, die Menschen der dritten Generation Ost, natürlich ein deutlich größeres Thema ist als für mich, die ich in Hessen aufgewachsen bin. Und dafür wurde für mich gerade in den letzten 2 Jahren deutlich, dass wir eigentlich in diesem Jahr, in dem wir 30 Jahre Mauerfall und auch im nächsten Jahr, vor allem dann, in dem wir 30 Jahre Wiedervereinigung feiern, eigentlich dieses Thema nochmal gesamtdeutsch angehen müssten, dass wir nicht irgendwie 1 Million in eine große Feier am Brandenburger Tor stecken, wo Feuerwerk in die Luft geblasen wird, was der Umwelt schadet, aber wahrscheinlich auch dem gesamtgesellschaftlichen Klima Deutschlands noch mehr schadet, weil diejenigen, die sich abgehängt fühlen, dadurch eventuell noch mehr gekränkt werden und den anderen ist es mehr oder weniger dann wahrscheinlich egal, weil für die diese Geschichte schon deutlich länger abgehakt ist.
Da schließt sich wieder der Kreis zu der Veranstaltung jetzt am Wochenende. Wann, wenn nicht jetzt? Sie sind ja sehr aktiv bei Twitter und mir ist da ein Tweet aufgefallen. Da schreiben Sie: Info für alle, die aus Richtung Dresden zu Wann, wenn nicht jetzt Tour nach Bautzen kommen. Am Samstag eine sichere Rückfahrt mit dem Zug nach dem Konzert am Abend wird organisiert. Keiner muss alleine zum Bahnhof gehen. Ja. Das klingt natürlich tatsächlich nach einer gefährlichen Zone hier in Bautzen.
Na, es ist einfach so, dass wir aus den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit Veranstaltungen hier sammeln mussten, entsprechend vorsichtig sind. Gerade die jugendlichen Menschen werden häufiger abends in den Straßen verfolgt. Wir hatten es vor einiger Zeit, als Bouncen in Bautzen auch so ein kleines Festival war, 30 vermummte Menschen mit Quarzhandschuhen versucht haben, die Versammlung zu stürmen. Rechte Menschen. Und da muss man sich, wenn man eine solche Veranstaltung macht, natürlich Gedanken machen, dass alle Besucherinnen und Besucher sicher zur Veranstaltung hin und wieder wegkommen. Da das jetzt über den Tag läuft, ist der Hinweg relativ sicher. Aber gerade auf dem Heimweg, wenn die Menschen heute Abend nach dem Konzert dann beispielsweise zum Bahnhof gehen, sollte das nur in Gruppen gemacht werden. Und wir werden heute Abend auch entsprechende Security mitschicken mit den Gruppen zum Bahnhof, dass die Leute sicher zum Zug kommen, ohne von Gruppen angegriffen zu werden. Weil man das immer befürchten muss.
Das heißt, Bautzen ist teilweise eine No-Go-Area für bestimmte Leute?
Ich würde nicht sagen, dass es im Alltag eine No-Go-Area ist. Weil natürlich ist es so, dass hier jetzt Geflüchtete nicht täglich körperlich angegriffen werden. Die werden verbal angegriffen, da wird am Kopftuch gezogen. Auf Dauer macht es die Menschen kaputt und es ist keine akute No-Go-Area. Aber ich würde keiner Person of Color empfehlen, nach Bautzen zu ziehen. Eine Freundin, die ich hier in Bautzen kennengelernt habe, ist etwa zeitgleich mit mir hierher gezogen, um als Schauspielerin am Theater zu arbeiten. Sie ist Person of Color und sie ist nach gut 3 Jahren jetzt wieder weggezogen, weil sie den Rassismus absolut nicht ertragen hat. Und sie ist eine in Deutschland geborene Frau, die die Rassismuserfahrungen in Deutschland schon seit 33 Jahren kennt. Aber die Situation in Bautzen hat sie auf Dauer nicht ertragen.
Welche Rolle kann, weil Sie gerade Theater sagen, welche Rolle kann denn für Sie Kultur, kann so ein Museum, kann das Theater, können die alle spielen? Sind das bestimmte Faktoren, die hier positiv zur Stimmung in Bautzen beitragen?
Natürlich, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt das Theater nehmen, in unserem Fall hier vor Ort, das Deutsch-Sorbische Volkstheater, ist es so, dass dort natürlich schon immer deutsche und sorbischsprachige Inszenierungen gezeigt wurden, was einer der Punkte in Bautzen ist, der zumindest die Bikulturalität der Region zeigt. Auf der anderen Seite ist das Theater dann natürlich auch sehr bedacht, als integrierender Faktor in der Stadt zu wirken. Hat beispielsweise das Thespis-Zentrum jetzt geschaffen, wo Bürgerinnenbühnen, Frauentheatergruppen und so weiter gemacht werden, wo sich Menschen begegnen können. Und das ist ganz wichtig, weil dort für alle Menschen was angeboten wird und nicht speziell für die einen oder die anderen, weil sich Menschen, die sich vielleicht abgehängt fühlen und dann kommen Menschen in eine Region, die plötzlich vermeintlich etwas gegeben bekommen, das dazu beiträgt, dass sie sich dann noch abgehängter fühlen. Und deshalb sind solche Projekte wie dieses Thespis-Zentrum, wo einfach Theater für alle angeboten wird, ganz wichtig, weil dort, es hört sich doof an, aber eine spielerische Begegnung geschaffen wird.
Annalena Schmidt, designierte grüne Stadträtin in Bautzen. Herzlichen Dank.
Gerne.
Heute Fazit, die Kultur vom Tage, live aus Bautzen. Hier am Abend dieses langen Tages unter dem Motto Wann, wenn nicht jetzt, wo also viele zivilgesellschaftliche Organisationen Workshops, Konzerte, Diskussionen veranstaltet haben. Bei mir ist immer noch Lutz Hillmann, der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters. Gerade wurde auch Ihr Theater noch einmal angesprochen. Auch die Problematik eines diversen Ensembles mit Menschen vielleicht auch verschiedener Hautfarbe. Wir haben gerade die Geschichte gehört von Annalena Schmidt, die also von dieser einen Schauspielerin berichtet hat, die also die Stadt verlässt oder das Theater verlässt. Wie schwierig ist es am Theater tatsächlich, eine diverse Kultur auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzustellen?
Also am Theater, glaube ich, ist es kein Problem, so eine, auch eine gute Atmosphäre herzustellen. Wir beschäftigen uns mit Stoffen, wir beschäftigen uns mit Individuen, die anders sind, die ihre Individualität zeigen auf der Bühne. Wir versuchen ja permanent zu entpauschalisieren. Deswegen glaube ich, dass am Theater selbst man, anders. Die Person, über die Annalena Schmidt jetzt gerade berichtet hat, war eine Puppenspielerin bei uns im Hause. Sie habe ich auch sehr gern engagiert gehabt und sie hat auch wirklich super gearbeitet. Und es ist natürlich so, dass jeder die Dinge anders aufnimmt und auch anders sensibel darauf reagiert. Ich habe das sehr gut verstanden, wie die Schauspielerin, Puppenspielerin reagiert hat. Das geht jedem anders. Künstler sind Individuen, die auch große Verletzlichkeiten haben. Ja. Ich würde gern, auch wenn wir Vorsprechen machen, wenn wir Bewerbungen haben, ich würde gern auch Menschen mit anderer Hautfarbe hier engagieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber dummerweise gibt es wenig Bewerbungen. Das ist einfach ein Thema.
Wäre eine Möglichkeit, da aktiver zu werden, auch durch die Lande zu fahren, sich umzuhorchen bei Schauspielschulen und eben ganz aktiv tatsächlich zu wollen, dass man eben ein ganz bewusst diverses Ensemble hat hier in Bautzen? Gibt es ja andere Beispiele an anderen Orten, wo es ganz gut funktioniert?
Naja, Diversität ist ja nicht das allererste Ziel eines Theaters. Also ich denke auch, dass wir zunächst mal über das reden müssen, was auf der Bühne stattfinden soll. Dem ordnet sich alles unter. Die Struktur und die Art des Ensembles und so weiter, das ordnet sich dem unter, was wir eigentlich machen wollen, was wir auf der Bühne erzählen wollen. Da würde es gut passen, wenn wir so ein Ensemble hätten.
Aber kann nicht so ein Theater auch so ein kulturpraktischer Ort sein, jenseits der Ästhetik, jenseits der Inszenierungsideen, dass man sagt, allein schon dieses Ensemble, allein schon die personelle Struktur des Theaters ist schon divers. Wir setzen hier ein Zeichen, mitten in Bautzen, mitten im Osten von Sachsen.
Ja, klar kann das so sein. Nur, wie gesagt, das ist nicht das erste Ziel und das würde ich auch nicht als erstes verfolgen. Was auf der Bühne passiert, muss das Zentrum sein. Annalena Schmidt hat auch das Tespis-Zentrum erwähnt. Auch dort, das ist ein Ort von Diversität. Da ist alles vorhanden. Und das ist ein Projekt des Deutsch-Slowischen Volkstheaters und letztendlich auch Ausdruck dessen, worum es uns, auch worum es mir persönlich geht. Nämlich zu zeigen, dass Theater eine wunderbare Möglichkeit ist, zu entpauschalisieren, zu sozialisieren, Menschen zueinander zu bringen, vielleicht auch Verständnis füreinander und für sich selbst übrigens beim Theaterspielen zu erzeugen, also ein Selbstverständnis herzustellen. Und das versuchen wir in diesem Tespis-Zentrum, in diesem soziotheatralen Zentrum eigentlich vorzuführen und täglich wieder zu beweisen.
Lutz Hillmann ist bei uns, der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters hier in Bautzen. Wir senden live aus der schönen Stadt im Osten Sachsens, die aber durchaus auch viele politische und soziale Probleme hat, aber eben mit Kultur versucht, gerade an diesem Wochenende Signale zu setzen für eine vielfältige und offene Gesellschaft. Wir haben heute zum Beispiel auch mit einem Akteur hier in der Stadt gesprochen, der auch interessanterweise von außen nach Bautzen gekommen ist, nämlich aus Köln, aber schon seit einigen Zeiten hier lebt, nämlich Jürgen Vollbrecht. Er ist der Direktor des Museums in Bautzen und wir haben ihn gefragt, in diesem historischen Museum, aber auch kunsthistorischen Museum, ob es da Objekte gibt aus diesem Museum, aus denen man vielleicht für die aktuelle Situation in der Stadt was lernen kann.
Wir haben in unserer Sammlung ungefähr 800 Stadtansichten von Bautzen. Darunter ist eine, das ist ein Riesengemälde, das ist gemalt worden Anfang des 17. Jahrhunderts. Wenn Sie sich dieses Gemälde angucken, dann sehen Sie dort ein Kloster. Wenn wir uns dieses Kloster näher angucken, das brannte ab, dann lag es als Ruine dort mitten in der Stadt. Und im Innenraum entstand ab 1620 ein Flüchtlingslager. Da sind ungefähr 300 Leute gewesen, die dort gestrandet waren und die dort angefangen haben, sich kleine Buden aufzubauen, Bretterbuden, so eine Art kleiner innerstädtischer Slum. Die Bautzener nannten das liebevoll ihre Budenstadt. Aber dieses Ding hat bestanden bis 1890. 300 Jahre ist dort eigentlich eine Situation gewesen für Außenseiter, die mitten in der Stadt gelebt haben und die dort ihr Refugium hatten, ihren Ort, an dem sie sein konnten.
Für Geflüchtete, für Flüchtlinge eigentlich?
Für Geflüchtete, für Traumatisierte des 30-jährigen Krieges. Und dann sind natürlich so die ganzen Gestalten so eingezogen, die in solchen Arealen dann eben wohnen. Es gibt natürlich auch einen Haufen Streit, dann gab es immer so Kleinkriminalität. Aber dennoch hatte das einen festen Bestand und es war überhaupt kein Problem, in der Stadt einfach so zu sein und zu leben, gemeinsam.
Lässt sich aus solchen Geschichten tatsächlich etwas nehmen für heutige Debatten in Bautzen von heute?
Ja, ich denke schon. Ich denke, man kann daraus nehmen, dass es kein Problem ist, mit einer großen Gelassenheit einfach damit umzugehen, dass wir ja im Grunde genommen einfach aus Menschlichkeit dafür sorgen müssen, dass Leute, die vor Kriegen und Gewalt fliehen und vor anderen schlimmen Situationen, in die sie geraten können, dass die einfach erstmal ein Dach über dem Kopf brauchen, irgendwo sein müssen.
Eine abschließende Frage, es geht ja bei der ganzen Debatte auch um Fremd- und Eigenwahrnehmung, um so etwas wie eben, da schließt sich der Kreis zu Heimat und Identität und vor Ort sein, hier geboren sein, hier groß geworden sein. Sie kommen aus Köln und sind seit einigen Jahren schon hier in Bautzen, kommen aber von außen. Und es gibt auch zwei, drei andere Beispiele. Annalena Schmidt zum Beispiel, die grüne Politikerin, und auch offenbar so etwas empfindet wie: von außen gekommen wird nicht ganz akzeptiert und respektiert. Und gerade wenn man vielleicht aus dem Westen kommt, dass sich die, ich sag mal, ostdeutschen Bautzner nicht sagen lassen. Haben die diese Erfahrung auch gemacht?
Nö. Habe ich so nicht gemacht. Ich bin jetzt auch nicht politisch aktiv. Ich bin ja eher kulturell aktiv. Und da ist es so, ich rede viel mit Leuten, die von vornherein weltoffen sind. Und da ist das eher nicht so. Ich komme aus Köln, das ist richtig. Übrigens komme ich aus Köln als Kind von Leuten, die im Zweiten Weltkrieg, meine Eltern sind im Zweiten Weltkrieg vertrieben worden aus Ostdeutschland und geflohen. Und haben sich dann in Köln kennengelernt und wir sind in Köln groß geworden. Mit der Bemerkung meiner Eltern: seht euch mal vor, die Kölner mögen keine Fremden.
Jürgen Vollbrecht, also der Leiter des Museums in Bautzen, den wir heute gesprochen haben vor dieser Sendung. Heute Fazit die Kultur vom Tage live aus der Stadt im Osten Sachsens. Und bei uns ist Bruno Rössel, Jahrgang 1998. Ein junger Mann, der nicht nur in der Linkspartei aktiv ist, sondern auch Mitorganisator dieses Wochenendes hier in Bautzen. Wann, wenn nicht jetzt? Und an diesem Motto treffen sich ja viele zivilgesellschaftliche Akteure, streiten für eine vielfältige und offene Gesellschaft. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo Bruno.
Hallo.
Wir haben es gerade gehört. Ist das wirklich wichtig, ob man von außen nach Bautzen kommt oder nicht?
Nein, das ist nicht wichtig. Wir freuen uns über alle Personen, die hierher kommen und mit uns gemeinsam die Zivilgesellschaft hier vor Ort sichtbar machen.
Du kommst, wenn ich du sagen darf, du kommst aber von hier.
Genau, ich komme aus Bautzen, bin jetzt nach Leipzig gezogen zum Studium und bin trotzdem immer wieder sehr gerne hier.
Gibt es eine Zweiteilung dennoch? Also eine gefühlte, wir haben es ja gerade gehört von Annalena Schmidt, diese Erfahrung gemacht, die da zum Besten gekommen ist. Bei Jürgen Vollbrecht, der war ein bisschen unentschieden. Aber ansonsten, gibt es diese Zweiteilung? Gibt es so ein starkes Festhalten an lokaler Identität, an Heimatgefühl? Gibt es so eine Perspektive von vielen, die andere ausschließt?
Ich bin auf jeden Fall sehr froh, das Lebensgefühl von Leipzig kennengelernt zu haben, weil es ein Gefühl ist, dass ich nicht immer darauf achten muss, wer hinter mir läuft, und auch mal entspannt durch die Stadt gehen kann. Das war in Bautzen nicht immer so. Und dennoch komme ich immer sehr gerne hierher zurück, weil es hier viele Menschen gibt, die für eine solidarische Gesellschaft aktiv sind, weil immer noch viele Freundinnen und Freunde hier leben und die möchte ich auch nicht alleine lassen.
Jetzt dieses Wochenende geht langsam zu Ende, diese Initiative. Es gab viele Konzerte, es gab Performances, Workshops. Ich sehe gerade, du bist ja auch ein bisschen verkabelt. Du hast ja eine Verbindung zu Sicherheitsdiensten. Das ist ja in Bautzen auch vielleicht nicht ganz unwichtig, weil es ja auch hier Ausschreitungen immer wieder gab. Wie war es sicherheitstechnisch jetzt heute? Ist alles gut gelaufen?
Ja, es ist alles gut gelaufen. Wir waren sehr gut vorbereitet mit einem eigenen Sicherheitskonzept, hatten professionelle Security-Firmen am Start, die eng mit der Polizei zusammengearbeitet werden. Also es gab keine großen Zwischenfälle heute.
Wie groß ist denn die Gefahr eigentlich für Akteure wie dich?
In der Vergangenheit, in den letzten Jahren, kam es immer wieder vor, dass Menschen Morddrohungen bekommen haben, die in Briefkästen verteilt wurden. Es gab Graffitis mit Klarnamen, wo Morddrohungen ausgesprochen wurden. Es gab sehen, dass Menschen durch die Stadt gejagt wurden, Geflüchtete, aber auch linke Aktive. Also eine Bedrohung ist da. In letzter Zeit hat es etwas abgenommen. Dafür sind rechtspopulistische Akteurinnen und Akteure stärker geworden. Aber damit müssen wir schon auch rechnen.
Aber direkte Bedrohungen sind eher, also physische Bedrohungen sind eher zurückgegangen?
Ja, das kann man schon so sagen im Vergleich zum Jahr 2016. Aber sie gibt es noch. Man kann zweimal im Monat sagen, dass es einen Vorfall gibt. Aber diese kommen auch natürlich nicht so an die Öffentlichkeit.
Ansonsten abschließende Frage: Soll es eine Zukunft geben für dieses Projekt? Wann, wenn nicht jetzt? Das zieht zwar durch die Marktplätze vieler ostdeutscher Städte, aber ist das ein Netzwerk, was erhalten bleibt, auch auf Dauer?
Auf jeden Fall. Das ist der Hintergrund von Wann, wenn nicht jetzt, dass sich zivilgesellschaftliche und linke Akteure vernetzen. Im November ist eine Zukunftswerkstatt geplant, wo entschieden werden soll, wie es mit dem Bündnis weitergeht. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen.
Bruno Rössel, einer der Mitorganisatoren dieses Wochenende. Wann, wenn nicht jetzt, so heißt es in Bautzen. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und noch eine friedliche Nacht, hoffe ich jedenfalls. Wir senden heute live aus Bautzen vor dem Jugendclub Corti. Die Aftershow-Veranstaltung, wenn man so will, zu diesem langen und großen Tag. Und ein Tag übrigens, an dem wir auch sehr unterschiedliche Musik kennengelernt haben. Gerade was sorbische Musik angeht, könnte man denken, das ist allzu traditionell und eher volksliedhaft. Aber ganz im Gegenteil, es gibt eine Band, die hat den schönen Namen Stoned Heiser. Und die spielt sorbische Musik dieser Art.
Jetzt joch bald so na Bumienku. Radier gut war euch gasse, salé so. Geh jam ne, odwiedzione. Mały gust do kołmasa, żwijawe do masa.
Gab es dann doch zum Glück auch noch ein paar Rockgitarren in diesem Song von Stoned Heizer. Eine Band, die unter anderem auch begründet wurde von Bojan Nauka, der bei uns steht, einem Bautzner, der nicht nur in dieser Band spielt oder zumindest auch gespielt hat, sondern auch Mitorganisator eines Heavy Metal Open Air mit dem schönen Titel Nukstock ist. Welcome to Sorbistan ist der Titel dieses Heavy Metal Open Airs, was wieder jetzt Ende August stattfindet. Seit über 20 Jahren gibt es das. Dort wird vor allem serbischer Hardrock und Heavy Metal gespielt. Es ist bei uns Bojan Nauka. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Was ist mit Stoned Heizer? Spielt ihr noch?
Wir sind auf der ganzen Welt verstreut, da probt sich schlecht. Da ist zurzeit wenig drin.
Von einem sorbischen Heavy-Metal-Festival hatte ich persönlich, bevor ich nach Bautzen kam, noch nicht gehört. Was für eine Art sorbischen Heavy-Metal gibt es? Also was ist das für eine Szene?
Es ist ein Resultat der damals hier entstandenen Subkultur in den mittleren 90er Jahren. Und die Bands, die sich dann engagiert hatten, haben sich alle der härteren Genres bedient. Und letztlich, um diesen Bands ein Forum zu schaffen, ist das Festival entstanden. Und da gab es dann, man könnte pauschal sagen, so in den letzten 25 Jahren ist es dann eher immer härter geworden, was jetzt so die stilistische Ausrichtung angeht. Also, und all diese Ausprägungen finden auf diesem Festival auch statt.
Worüber singen sorbische Heavy Metal Bands? Was sind die Themen?
Das ist eine gute Frage, weil da kann ich jetzt ja nur für mich sprechen.
Bitte, bitte.
Das ist eine sehr abstrakte Weltbetrachtung. Es gab allerdings auch sorbischen Black Metal mit den entsprechenden Schwerpunkten dann im eher antichristlichen Bereich. Es gibt noch eine aktive Band, Daisy Dogs, die setzt sich zunehmend sehr mit Identität auseinander und stellt die Frage, was es bedeutet, sorbisch zu sein. Oder wir hatten heute am Anfang der Sendung Geigerzähler gehört, der hat mit seiner anderen Gruppe, sage ich jetzt mal, Berlin Skadroa, eben auch mal so das schon mitunter thematisiert, diese Frage, sorbisch-deutsch, was bedeutet das? Mit dem schönen Fazit, es ist möglicherweise auch egal.
Aber dennoch singen diese Musiker auf Sorbisch. Also gerade bei Heavy Metal und Rock würde man das nicht unbedingt erwarten. Also es ist wirklich durchaus so überraschend, das von außen auch zu sehen, dass diese Sprache eben nicht nur irgendwie in den Schulen gelehrt wird oder vielleicht von älteren Sorbinnen und Sorben gesprochen wird, sondern offenbar von ganz jungen Menschen in einem Umfeld, wo man es nicht erwarten würde. Das heißt, Sorbisch ist lebendiger denn je?
Es wird, vor allem unter den jungen Leuten, mein Eindruck, ist es tatsächlich lebendiger als noch vor 20, 25, 30 Jahren. Gerade in der Nachwendezeit hat das Sorbische, denke ich, auch ein bisschen gelitten. Die ganzen neuen Angebote und man ist vielleicht mal auch in die Welt rausgekommen. Aber mittlerweile ist es doch, also dort, wo wir das Festival veranstalten, in Nukstock, in diesen Gemeinden dort, da ist Sorbisch die dominierende Sprache nach wie
vor. Das ist unweit von Bautzen, ne? Das ist westlich von Bautzen.
Ja, das ist 15 bis 20 Kilometer weg von Bautzen, ja. Und da ist die Sprache sehr lebendig und auch unter jungen Leuten. Und selbst wenn man jetzt durch die Stadt geht, ist das Sorbische auch, wenn man genau hinhört, präsenter, als ich das aus meiner Jugend kenne.
Das ist durchaus erstaunlich, weil es ja eine ausgesprochene Minderheitensprache ist. Ne? Also das ist offenbar wichtig auch für ein gewisses Heimatgefühl, für Identität. Ich meine, es wird ja oft darüber gesprochen, dass viele junge Menschen weggehen aus der Gegend, woanders gehen, hingehen, wo natürlich kein Sorbisch mehr gesprochen wird. Also wird das wieder wichtiger für jüngere Menschen, auch diese Identität, dieses spezielle Heimatgefühl?
Ich würde das nicht so bezeichnen. Ich würde sagen, es wird einfach wieder normaler und ganz selbstverständlich und so sollte es sein. Gerade hier bei uns in der Lausitz ist eine zweisprachige Region seit über 1000 Jahren und das ist vielleicht ein kleiner Ausdruck dessen, dass es den Leuten vielleicht auch wieder bewusst ist, aber letztlich darum geht es nicht. Es ist eine Selbstverständlichkeit.
Ansonsten, jenseits von Heavy Metal und Rock, inwieweit gibt es eine andere sorbische Subkultur?
Muss ich zurzeit leider ein eher schlechtes Bild ausstellen, so was jetzt so den Nachwuchs angeht, da ist relativ wenig los. Aber es gibt eine recht vitale subkulturelle Szene, musikalisch, ob es jetzt im Punk-Bereich ist, im Metal-Bereich, im Hip-Hop-Bereich, Techno, das gibt es alles, allerdings natürlich im sehr kleinen Maßstab, aber das entspricht eben auch der Bevölkerung, also dem Bevölkerungsanteil. Also das ist nichts Besonderes, sondern einfach nehme ich an, oder meiner Erfahrung nach ist das wie im gesamten Bundesgebiet oder im europäischen Raum überhaupt. Also findet statt, ist vital, ist sehr vielfältig und sehr, sehr breit aufgestellt, was jetzt so die thematischen Inhalte angeht.
Also ich nehme mit, es gibt viel Hoffnung für eine junge sorbische Musikszene, unter anderem auch Heavy Metal und Hardrock-Szene, die sich trifft Ende August beim Nuxdok Open Air mit dem schönen Motto Welcome to Sorbistan. Und Mitorganisator und auch selbst Musiker Bojan Nauka war bei uns. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke. Fazit die Kultur von Tage. Heute also aus Bautzen und unweit von hier, von dem Jugendclub Korti, vor dem wir stehen. Mitten auf der Straße übrigens, wo ein paar junge Menschen zusammengekommen sind und ein bisschen Aftershow hier zelebrieren. Unweit von hier ist der Kornmarkt. Wie gesagt, diese einer der zentralen Plätze der Stadt, der heute besetzt wurde, wenn man so will, von Konzerten, von Veranstaltungen, von Workshops. Und da war unter anderem auch Matondo zu hören mit einer Hommage an die Bürgerrechtlerin Rosa Parks.
Rosa Parks, lass mir nicht meine Rechte nehmen wie Rosa Parks. Ey, Rosa Parks, oh no, no, no. Das, was diese Frau tat, gilt mit als Beginn der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und somit erheben wir uns für eine Frau, die sitzen blieb. Rosa Parks, Dankeschön für deinen Mut. Hoffentlich kannst du mich hören, Schwester. All power to the people, all power to the people. Rosa Parks, ey, Rosa Parks, oh, Rosa Parks. Lass mir nicht meine Rechte nehmen wie Rosa Parks. Ey, Rosa Parks, oh no, no, no. Dankeschön, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank.
Matondo heute auf der Bühne in Bautzen in dieser wunderbaren lauen Sommernacht über Rosa Parks. Wir senden Fazit die Kultur vom Tage heute aus Ostsachsen, aus Bautzen. Und wir erinnern auch in dieser Stunde, auch in unserer Spezialsendung an einen Mann, der das deutsche Tanztheater als Choreograf maßgeblich geprägt hat, nämlich Johann Kresnik, in Österreich geboren. Mit 79 Jahren ist er gestorben, wie wir heute erfahren haben. Ein Mann, ein Pionier des modernen europäischen Tanztheaters, ein Mann der drastischen Bilder. Viele Stücke hat er gemacht, auch über historische Figuren. Ulrike Meinhof, Ernst Jünger, Hannelore Kohl, über Nietzsche. Die Volksbühne in Berlin der 90er Jahre hat er stark geprägt. Und wir haben einige Gespräche mit ihm geführt in den letzten Jahren hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und haben ihn auch natürlich über Tänzerinnen und Tänzer ausgefragt und über den Begriff des choreografischen Theaters, das ja von ihm so geprägt wurde.
Ich hatte nicht nur Spaß an der Provokation, es ging mir wirklich um die Inhalte. Und ich habe da natürlich gedacht, wie weit kann ich Tänzer, die körperlich hier wirklich fit sind und alles haben, wie kann ich die so weit bringen, dass sie ein bisschen ihre Ausbildung vergessen und etwas darstellen auf der Bühne, was sie nicht gewohnt sind. Und dadurch habe ich das Wort choreografisches Theater geprägt.
Johann Kresnik, also im Gespräch mit uns mit Deutschlandfunk Kultur vor einiger Zeit. Mit 79 Jahren ist er gestorben und Heidemarie Hertel hat mit ihm getanzt. Sie war Tänzerin auf der Bühne unter der Choreografie, unter der Regie von Johann Kresnik. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war Ihre erste Begegnung mit der Arbeit von Johann Kresnik?
Ich bin ausgebildet worden als klassische, im Wesentlichen klassische Tänzerin in der Tanzakademie in Köln, was damals eine sehr renommierte Institution war. Und Kresnik war Tänzer auf der Bühne im Ensemble des Kölner Balletts. Und da ist er mir immer schon aufgefallen als Tänzer, der sehr spritzig und einfach unglaublich schnell war und sehr ungewöhnlich. Aber das hat noch nicht dazu gereicht, irgendwie zu sagen, ich möchte dann später zu Hans Kresnik gehen, sondern er hat ein Stück gemacht über das Attentat auf Rudi Dutschke auf der großen Bühne in Köln, also Opernhaus. Das war eine unglaubliche zusätzliche Erfahrung für uns junge Tänzer, die wir ja eigentlich doch klassisch ausgebildet waren und sahen da auf der Bühne das, was uns verbinden konnte mit dem, was in der damaligen Zeit, also das war 69, 70, was in der damaligen Zeit eigentlich in unserer Gesellschaft auch los war und wo wir die Brücke nicht gefunden haben zu diesem, wir wollen auch mitkämpfen, wir wollen auch sagen, was da schief läuft. Das war die erste Begegnung, aber die war noch gar nicht persönlich, sondern ich habe dann meinem damaligen Direktor Kurt Peters gesagt, ich möchte gerne zu Kresnik, wenn der eine Kompanie aufmacht. Und dann hat Kurt Hübner in Bremen, der ja wirklich berühmte Intendant des Bremer Theaters, hat ihn nach Bremen geholt, 69. Und da habe ich dann versucht, dort eine Audition zu machen und es hat dann auch geklappt, sodass ich dann 7 Spielzeiten bei ihm tanzen durfte.
Ja, in welchen Inszenierungen waren Sie dabei?
Es fing an mit Kriegsanleitung für jedermann. Das war ein Projekt zu einem auf dem Index stehenden Buch von eines Schweizer Autoren, wo es um Guerillakrieg ging. Und Kresnik hat es umgemünzt zu einer, ja, zu einem Aufruf gegen den Vietnamkrieg zu kämpfen. Dann gab es Schwanensee AG. Das war eine Umdefinition eigentlich der alten Geschichte. Also, dass diese Situation von Schwänen, die wurden dann plötzlich zu Fabrikarbeitern. Und also es wurde einfach umdefiniert auf die heutigen Verhältnisse. Ja, und so weiter ging das eigentlich fort. Es waren eigentlich immer Stücke mit politischem Inhalt und mit ganz direktem politischem Bezug aktuellen Geschichte.
Wie hat der Regisseur gearbeitet?
Ja, also selten so, dass er kam mit einer ganz konkreten Bewegungsidee, sondern es wurde oft entwickelt im Ballettsaal auf der Grundlage einer Diskussion auch über das Thema, worum es da ging. Und er war selber immer sehr mutig mit seinem eigenen Körper in den Kampf werfen, so hat er das auch genannt. Und das hat einen doch angespornt, sich Dinge zu trauen, die man eigentlich weder gelernt hat, noch vorher wusste, dass die dann was Theatralisches hatten. Also das war schon enorm, wie das im Ballettsaal dann zuging. Das war nicht der klassische Drill, sondern das war einfach eine offene Diskussion, aber auch eine sehr, sehr harte, körperbetonte Arbeit.
Wie haben Sie ihn als politische Figur eigentlich wahrgenommen? Also seine ästhetische Arbeit, die war sehr politisch. Sie haben es ja schon erwähnt. Er hat sich ja dann auch mit Ulrike Meinhof beschäftigt, mit Ernst Jünger, mit Hannelore Kohl. Deren Schicksal hat er auch nochmal aufgegriffen. Nietzsche, dann in der Volksbühne der 90er Jahre, diese Nachwendezeit hat ihn auch sehr beschäftigt. Wie haben Sie ihn als politische Figur wahrgenommen?
Na, das war damals auch zu der Zeit der, ich sag jetzt mal, Rote Uni Bremen, wo wir auch noch alle mit auf die Straße gegangen sind, um damit zu kämpfen, dass sich da etwas verändert. Und von daher hat man ihn als Mitstreiter gesehen, der auch seinen Kopf dafür hinhält. Irgendwann ist das dann schon ein bisschen eine kleine Attitüde des kommunistischen Theatermachers geworden, wo man nicht mehr so ganz wusste, wie viel davon stimmt noch. Aber was in jedem Fall immer stimmte, er hat uns als Tänzern eine Haltung zu Dingen abverlangt und nicht einfach nur eine ästhetische Perfektion.
Und was bleibt von ihm? Gibt es Künstlerinnen und Künstler, die seine Tradition fortsetzen könnten?
Es gibt in Münster eine japanische Choreografin, Yoshiko Waki, und die ein Stück weit diese Themen wieder aufgreift. Die war selber auch Tänzerin bei Hans Kresnik. Ansonsten bleibt eine große Lücke. Er lässt da einen Platz frei, den auch das normale Tanztheater überhaupt nicht schließen kann. Der Tanz heute, der kann sich nicht so recht, also der bewegt sich zwischen Performancekunst und perfekter Tanzästhetik und dazwischen fehlt einfach das fehlt einfach eine Auseinandersetzung auf der Bühne dazu, dass Körpergeschichte und Gesellschaftsgeschichte eigentlich ja auch was miteinander zu tun haben. Und diese Körperdiskussion, die wird einfach auch im Tanz so nicht geführt, sondern die wird einfach abgehakt über die Diskussion über Körperwahn oder Gesundheit und Krankheit. Und dazwischen diese Komponente, Körpergeschichte, Gesellschaftsgeschichte, das wird ziemlich vernachlässigt, meines Erachtens, in der Entwicklung des Tanzes heutzutage.
Sagt Heidemarie Hertel, Tänzerin bei Johann Kresnik und der Choreograf und Regisseur ist jetzt im Alter von 79 Jahren gestorben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Hertel.
Gerne.
An ihn haben wir also gerade erinnert, hier live aus Bautzen, aus der ostsächsischen Stadt, wo wir sind, um ja die Frage zu stellen, inwieweit eigentlich Kultur zu einer vielfältigen und offenen Gesellschaft beitragen kann. In einer Stadt, in einer kleinen, mittelgroßen vielleicht eher sächsischen Stadt, die eher Schlagzeilen gemacht hat mit ausländerfeindlichen Attacken. Bei mir ist immer noch Lutz Hillmann, der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters. Wie war das bei Ihnen eigentlich mit Johann Kresnik? Was haben Sie von ihm gesehen?
Nee, ich habe mich heute erinnert, was ich eigentlich von ihm gesehen habe. So viele Schnittmengen gibt es nicht. Bei uns gibt es leider kein eigenständiges Ballett an unserem Theater oder eine Tanzkompanie. Ich hätte es gern, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich aber jetzt erinnert, es war schon fast ein bisschen weggerutscht, dass ich in den 90er Jahren von einem Freund mit in die Volksbühne genommen wurde und dort ein total verrücktes Märchen gesehen habe, Hänsel und Gretel. Das hatte Kresnik gemacht und das hatte ich mir, also ich war vollkommen fertig nach diesem Tanzabend da. Vielleicht ist das vielleicht sogar ein Grund dafür, dass ich Tanztheater dann wirklich, auch als ich Intendant wurde hier in Bautzen, dann auch wirklich fest in Spielplan genommen habe, weil ich denke, das gehört
als Gastspiele dann, ne?
Als Gastspiele, ja. Wir haben die Tanzkompanie aus Görlitz regelmäßig zu Gast, auch von den Landesbühnen Sachsen hier bei uns. Ich denke, das gehört mit zu einem vollständigen Theaterangebot, dass man Tanztheater mit auf der Bühne hat. Und ich merke auch, dass das Publikum, die Abonnenten kriegen das faktisch mit in ihr Programm, einmal Tanztheater im Jahr, in der Saison.
Johann Kresnik also. Mit 79 ist er gestorben. Lutz Hillmann ist bei uns Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters. Und jetzt, Hillmann, müssen wir versuchen, eine Brücke zu bauen von Bautzen nach Salzburg, zu den Salzburger Festspielen. Kriegen wir das hin irgendwie?
Ja, klar, Salzburg ist eine schöne barocke Stadt, ne? Wie Bautzen. Ne? Und also sieht fast genauso aus wie Bautzen. Ja? Und deswegen, ich fühle mich in Salzburg, wenn ich da bin, immer sehr wohl. Ich denke immer, ich bin zu Hause. Also die Brücke kann man schon durchaus bauen.
Johann Florian Fuchs war heute bei einer der wichtigsten Premieren der Salzburger Festspiele, nämlich Mozarts Idomeneo in der Regie von Peter Sellers und der musikalischen Leitung von Theodor Kurenzis. Das ist ja der Mann, der ja so eine Art Wunderdirigent für viele auch ist, der in Russland schon einige Opernhäuser geleitet hat, auch als Schauspieler aktiv war in dem Film Epos Dau von Ilja Krasnovsky über den Nobelpreisträger Lev Landau, eine manische Figur. Jetzt also in der musikalischen Leitung dieser Mozart-Oper. Johann Florian Fuchs in unserem Studio in Salzburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich war leider noch nicht.
Und viele Grüße aus Bautzen.
Ja, guten Abend. Ich war leider noch nicht in Bautzen, aber meine Cousine ist dort Hebamme. Von daher gibt es eine gewisse Beziehung und ich werde da demnächst mal hinfahren.
Jetzt haben Sie viele, viele Gründe, weitere Gründe nach Bautzen zu fahren. Ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich in jeder Hinsicht. Aber reden wir also über das, was Sie da heute Abend in Salzburg bei den Festspielen gesehen haben. Die beiden Peter Sellers und Theodor Kurenzis haben ja schon mal zusammengearbeitet und haben gezeigt, dass sie da ordentlich auch in Partituren eingreifen, ne? Ersetzen, sie fügen hinzu, sie lassen weg. War das auch hier so?
Das war auch hier so. Wir haben eine neue Fassung, einen relativ kurzen Idomeneo. Es sind die Rezitative fast komplett gestrichen. Es gibt eine Einlage allerdings aus dem Tamos, ein Chor und noch ein weiteres Stück, das ergänzt wurde. Kurenzis leitet ja nicht sein Perma-Orchester, es singt nur sein Perma-Opernchor, sondern es ist das Freiburger Barockorchester. Und was man gleich sagen muss, was fantastisch ist, es ist dieses Mal ohne Sperenzchen, ohne Eitelkeit, die manchmal in seinen Dirigaten schon vorhanden ist. Es ist unglaublich verzahnt mit der Szene. Er schafft Klangbild an Klangbild in einer unfassbaren Schönheit und manchmal in diesen berühmten Kurenzis-Ausbrüchen, wo der ganze Saal, diese große Felsenreitschule, buchstäblich vibriert. Aber das ist aus einem Guss, aus einer Logik und hat auch, denke ich, die meisten Kritiker dieses Mal versöhnt.
Und inwieweit hat das alles sich verzahnt mit der Inszenierung von Peter Sellers? Wie zeigt der Idomeneo dieser Vater, der seinen Sohn opfern soll, weil es die Götter so wollen oder weil er die Götter besänftigen muss?
Ja, also erstmal ist die Überraschung, dass die Arkaden dieser Felsenreitschule nicht bespielt werden, sondern die dienen nur als Kulisse. Der Stein selber ist eigentlich so stark, sagte Sellers, dass das schon als Bühnenbild reicht. Es gibt dann ein paar Stelen, ein paar Leuchtstäbe, die also Neptuns Ozean darstellen oder auch die Höllenglut. Und es gibt einige große Objekte, so Art Plastikteilchen sieht das aus, manches geformt wie Muscheln. Die Kernidee ist tatsächlich die Umweltkatastrophe, hervorgerufen einerseits durch Flut, durch Hitze, durch diese Wetterphänomene, die wir gerade ja nun hautnah erleben, und auf der anderen Seite die Vermüllung der Ozeane durch Plastik. Das taucht dort als eine Sache auf. Die andere Sache ist das ist ja eigentlich eine Vierecksgeschichte, und da ist eine ganz konzentrierte, ganz feine Personenführung, ein Spiel mit Gesten. Manchmal ist das dann fast konzertant, aber das geht wirklich unter die Haut, vor allen Dingen im zweiten Teil. Und es gibt dann am Ende, es gibt ja ein versöhnliches Ende, bis auf eine Figur, nämlich Elettra, die stirbt. Und hier ist es so gestaltet, dass der samoanische Choreograf Lemi Ponifasio zwei Tänzer hier hinschickt und bei der Ballettmusik, die diese Oper beendet, ein Heilungsritual für die gesamten Figuren auf der Bühne und auch für das künstlerische Personal und auch fürs Publikum irgendwie realisiert. Und Elettra wird dann auch, obwohl sie eigentlich tot ist, in sozusagen eine reine harmonische Gemeinschaft wieder aufgenommen. Das ist also unglaublich intensiv und wirklich auf den Punkt inszeniert. Und Elettra fand ich die phänomenalste Leistung heute Abend. Nicole Chevalier hat das gesungen. Das ist ein kleiner Höreindruck. Das war große Klasse. Wir haben noch Paula Murray als Idamante, die exzellent war. Was man bei dieser Inszenierung einwenden kann, das sind die Kostüme, die zum Teil wie Pyjamas aussehen. Und das ist also nicht so ganz gelungen. Und es gibt auch das ein oder andere, was so ein bisschen in Richtung Kitsch geht. Aber Peter Sellers und Korenzis geht es darum, ja ein neues heilendes Theater zu schaffen. Heilende, versöhnende Gesten. Und das ist auch durch diesen multikulturellen Aspekt, da sind wir auch bei der Sendung heute Abend, der Fazitsendung. Es ist wirklich ein Welttheater der Harmonie, der Versöhnung und auch des Multikulturellen, das hier, finde ich, doch auf eine sehr, sehr ergreifende Weise in Szene gesetzt wurde. Und das hat zu einem riesen Jubel geführt.
Das gefällt mir auf eine ganz besondere Weise, was Sie da gerade gesagt haben, weil da wunderbar auch, wie Sie es ja selber schon getan haben, eine Brücke zurückgebaut wird nach Bautzen von Salzburg, von den Salzburger Festspielen. Jörn Florian Fuchs, ich fasse zusammen, ein begeisterter Kritiker kommt aus dieser Aufführung von Peter Sellers und Theodor Korenzis.
Ja, man kann das Ganze leider nur im Fernsehen sehen, weil alle Aufführungen restlos ausverkauft und überbucht sind. Die Premiere war sofort ausverkauft und ehrlich gesagt auch zu Recht nach diesem Abend, muss ich sagen.
Vielleicht sollte noch ein Kärtchen für Lutz Hillmann dabei sein, den Intendanten des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters. Wollen wir es versuchen?
Ja, das würde ich schon gerne sehen.
Gerne
versöhnendes
nachfragen.
Theater. Ja? Versöhnendes Theater, Herr Fuchs, das finde ich unheimlich gut sowas. Weil
ich tue mein Bestes. Melden Sie sich einfach nach der Sendung und wir gucken, ob wir irgendwie noch was kriegen. Im schlimmsten Fall einen Stehplatz.
Mach ich.
Das würde er auf sich nehmen, oder?
Ja,
er sagt, er würde es auf sich nehmen. Jörn Florian Fuchs, viele Grüße aus Bautzen. Vielen Dank für Ihre Kritik in Salzburg, bei den Salzburger Festspielen. Und wer weiß, vielleicht haben Sie Erfolg mit einem kleinen Restkärtchen für Lutz Hillmann. Dankeschön. Also, Idomeneo, Mozarts Idomeneo von Peter Sellers und Theodor Korenzis bei den Salzburger Festspielen. Wir haben gehört, ein begeisterter Kritiker, Lutz Hillmann. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon, es geht auf Mitternacht zu. Wir sind hier in Bautzen und haben versucht zu zeigen, wie vielleicht ein Ort, der eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht hat, mit ausländerfeindlichen Attacken, wirklich mit Kultur versucht, etwas zu bewegen mit dieser Initiative. Wann, wenn nicht jetzt, die auch an verschiedenen anderen Orten in Ostdeutschland unterwegs sein wird. Was nehmen Sie mit eigentlich von solcher Art von Initiativen? Glauben Sie daran, dass Kultur in Bautzen auf Dauer auch etwas verändern kann?
Das denke ich schon. Also wenn ich den Glauben nicht hätte, müsste ich sofort aufhören zu arbeiten. Den Glauben muss man wirklich haben. Aber mir kommt es wirklich darauf an, deswegen fand ich diesen Begriff jetzt versöhnendes Theater wirklich sehr, sehr schön. Weil da kommt es mir sehr darauf an, dass das auch das dazu beitragen kann, dass wir diesen Krebsschaden, den wir gegenwärtig haben, dass alles pauschalisiert wird, dass Personengruppen pauschalisiert werden von allen Seiten, dass man das mit Theater, mit Kunst auflösen kann, dass man das individualisieren kann, dass wir wieder zurück zu Individuen kommen und wie wir ja selber alle auch betrachtet werden wollen. Wir wollen ja nicht als in einer pauschalisierten Masse aufgehen.
Lutz Hillmann, Intendant des Deutsch-Schwäbischen Volkstheaters in Bautzen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, das hat mich auch gefreut.
Dankeschön. Das war Fazit, die Kultur vom Tage aus Bautzen. In der Redaktion von Susanne Burkhardt. Vielen Dank. Christian Fischer und Alexander Staubach waren in der Technik. Mein Name ist Wladimir Balzer und das ist nochmal sorbischer Sound von Lotzi Holci, so heißt diese Band, hier aus Bautzen. Ihnen noch eine angenehme Nacht.